über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus der Hallertau. Die Hallertau, im Süden Deutschlands gelegen, ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Wir sind also heute bei der Hopfenernte mittendrin, statt nur dabei. So, und jetzt steht ihr bei mir, Thomas Reiser, Geschäftsführer von Bad Haas. Und Thomas, das macht dich doch automatisch irgendwie sowas zum Herr des Hopfens. Ist das richtig? Hallo und herzlich willkommen.
Das ist ein bisschen übertrieben, Dennis. Hallo, herzlich willkommen in der Hallertau. Ja, wir sind ein bedeutender Vermarkter. Wir haben einen Marktanteil von ungefähr 30-35% des weltweiten Hopfens. Aber ich muss sagen, es gibt für alle Bereiche in unserem Geschäft Experten in unserer Firma, die mehr von dem Thema verstehen als ich.
Aber das Schöne ist ja, zusammen mit Braufaktum gibt es ja diese schöne Tradition hier der Hopfentage, die eben schon, wir waren vorhin nicht ganz einig, 2011, 2012 so um die rum, das erste Mal stattgefunden haben. Das heißt, wir stehen ja jetzt gerade hier in einem der Hopfenfelder von euren Hopfenbauern, mit denen ihr zusammenarbeitet hier. Und ist das so wirklich der ehrlichste Part der Arbeit, wenn man sagt, pass auf, hier 2 Meter links von mir ist der Hopfen und 2 Meter rechts von mir ist das Bier, was wir damit gebraut haben?
Der ehrlichste Part, ja, das beginnt bei der Züchtung und wir wollen die komplette Lieferkette von der Hopfenzüchtung über den Anbau, über die Hopfenverarbeitung, Logistik, Lagerung bis zum Brauprozess verstehen und auch Einfluss nehmen. Und wir arbeiten auf der einen Seite mit den Hopfenbauern zusammen, um die besten agronomischen Bedingungen zu kennen, aber auch gleichzeitig mit den Brauereikunden, um Rezepturen zu entwickeln und gemeinsam neue Bierkreationen zu entwickeln.
Seit wie vielen Jahren bist du jetzt im Hopfenbereich unterwegs und gibt's irgendwie, wie bist du dazu gekommen? War das zu viel Zufall? Waren deine Eltern schon irgendwie in der Branche? Wie bist du überhaupt zum Thema Hopfen gekommen?
Also die Länge ist jetzt peinlich. Das sind jetzt 34 Jahre.
Also schon als kleiner Bub.
Ja, und ich habe meine Sommerferien auf Hopfenbaubetrieben verbracht, auch in Brauereien praktiziert. Es war tatsächlich ein elterlicher Betrieb, der in der Firma Bad Haas aufgegangen ist. Beruflich bin ich jetzt seit 34 Jahren in der Branche aktiv, ja.
Also wenn ich jetzt gleich 1-2 Fragen zum Thema Hopfen habe, Hopfenernte auch natürlich dieses Jahr, da sagst du 34 Jahre, da habe ich auch ein bisschen, was ja auch immer ganz spannend ist bei solchen Sachen, wir haben vorhin auch in der Präsentation gesehen, wenn man einfach mal so ein bisschen zurückguckt, die Historie ist ja dann oft auch ein guter Blick schon mal in die Zukunft, wenn man schon mal sieht, so wie sich alles entwickelt hat. Was kannst du grob sagen, Hopfenernte 2024? Gut, schlecht, mittel, wir haben vorhin gehört, wenn der Hopfenbauer sagt, naja, passt schon, geht so, dann ist es eigentlich eine sehr gute Hopfenernte. Wie würdest du es einschätzen? Wie ist der aktuelle Status?
Wir haben nach 2 sehr schwierigen Jahren jetzt 24 wieder eine gute Ernte. Wir erwarten eine gute Ernte. Die offizielle Schätzung hat 49.000 Tonnen geschätzt für Deutschland. Das ist ein sehr guter Wert. Die Inhaltsstoffe scheinen eher durchschnittlich zu sein. Da haben wir uns ein bisschen mehr erwartet. Aber wir sind ausgesprochen zufrieden mit der Ernte 2024 zum heutigen Zeitpunkt.
Und 2022, das war diese wirklich Katastrophenernte. Ne? Wir haben vorhin, glaube ich, gehört, die schlechteste Ernte in den letzten 25 Jahren. Also auch sowas kommt immer mal wieder vor. Du hast ja gesagt, ein bisschen Erfahrung, hat sich das durch den Klimawandel, den ja auch in den USA, der eine oder andere vielleicht sagt, den gibt es gar nicht, aber hat sich das nochmal verschärft auch, einfach diese Variation nach oben und nach unten, diese Ausschläge?
Der Klimawandel ist ganz klar zu spüren im Hopfenanbau wie in vielen anderen landwirtschaftlichen Kulturen. Es gibt Statistiken, Aufzeichnungen in dem Hopfenforschungsinstitut, die zeigen, dass hier in der Hallertau die durchschnittliche Temperatur bereits um 2 Grad gestiegen ist. Also wir reden gar nicht mehr von 1,5 Grad, sondern wir sind heute schon bei plus 2 Grad. Die Extremwetterlagen haben sich gehäuft, verschärfen sich und damit auch die Schwankungen in der Ernte. Und das ist eine große Herausforderung für den Hopfenanbau, sowohl für die Pflanze als auch für uns als Vermarkter mit diesen größeren Schwankungen umzugehen.
Das heißt, wie geht ihr damit um? Also wir haben vorhin gesehen, manchmal kommt beim
Hopfen X kommt die Menge an Tonnen Alpha raus und im nächsten Jahr kommt auch immer die dreifache Menge raus. Und ihr seid ja so ein bisschen der Puffer, der dazwischen steht. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein kleiner Hopfenbauer und hier mein Papa wäre zum Beispiel dann die Brauerei. Ihr seid diejenigen, die ja auch die Preise so ein bisschen abpuffern müssen, weil ich kann nicht mal den Kasten im Supermarkt für 20 Euro stehen haben und dann kommt die Neuernte, dann kostet er auf einmal 40. Dann sagen die Leute, die den Kasten kaufen, sagen auch, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Also ihr seid ein sehr, sehr wichtiger Part dieser Branche, wo ihr eben auch immer ein bisschen zurück und nach vorne gucken müsst.
Ja, richtig, Dennis. Eine unserer wichtigsten Funktionen ist der Marktausgleich. Aber sagen wir mal, um den Klimawandel zu managen, gibt es verschiedene Ansätze und es gibt nicht die eine Lösung, die für alles taugt, sondern es geht um neue Anbautechniken, da gehört die Bewässerung dazu. Dazu müssen aber Infrastrukturen geschaffen werden, um Wasser, das im Winter zum Beispiel in Form von Schnee oder Regen fällt, zurückzuhalten, damit es im Sommer zur Verfügung steht. Da gehört auch dazu Züchtung neuer Hopfensorten, die besser mit Trockenheit und Hitze umgehen können. Und da gehört auch dazu eine höhere Lagerhaltung, die bei guten Ernten, wie wir es jetzt dieses Jahr haben oder 21 hatten, Defizite in schwachen Jahren ausgleichen können.
Bedeutet eine gute oder eine schlechte Ernte für dich mehr Arbeit oder für euch als Team mehr Arbeit? Also schlechte Ernte ist, oh, ich muss vielleicht dem einen oder anderen Kunden sagen, oh, die Preise gehen hoch und es ist nicht so viel Ware da. Gute Ernte bedeutet oder sehr gute Ernte bedeutet, oh, ist eigentlich zu viel Ware da, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die in den Markt kriegen.
Also schwieriger ist es für uns, mit einer schlechten Ernte umzugehen. Genau aus dem Grund, weil wir haben ja diese langfristigen Verträge, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Und wir müssen dann oft mit unseren Vertragspartnern über Vertragsanpassungen sprechen, weil die Menge einfach nicht da ist, um den Vertrag zu 100% zu erfüllen. Aber auch große Ernten stellen uns vor die Herausforderung, wie gehen wir mit dem Überschuss um und zu welchen Preisen können wir die letztendlich absetzen?
Kannst du denn, wenn du seit 34 Jahren ja mindestens in dem Thema Hopfen so involviert bist, kannst du noch zum Feierabend entspannt ein Bierchen trinken, ohne drüber nachzudenken, ah, pass auf, da ist der und der Hopfen drin, ah, der hat uns dieses Jahr oder letztes Jahr richtig Ärger gemacht oder ah, vielleicht hätten sie doch besser den Hopfen genommen, ach, und wir haben doch das. Kannst du noch so ganz entspannt, auch komplett den Kopf abzuschalten, einfach nur ein Bierchen trinken?
Also ich oute mich, ich trinke praktisch jeden Abend ein Bierchen nach der Arbeit und manchmal auch zwei und das entspannt mich sehr und ich kann da ganz gut abschalten und als Ausgleich zur Arbeit mache ich gerne Sport und kann eigentlich ganz gut abschalten, wenn ich aus dem Büro draußen bin. Ja.
Also wenn man immer wieder liest, der Bierabsatz sinkt, an uns beiden liegt es nicht, das können wir festhalten.
Ich bin nicht schuldig, nein.
Jetzt habt ihr schon ein bisschen gesagt, ihr stellt euch ein bisschen neu auf oder verändert so ein bisschen auch euren Fokus. Bisher war der primär auf Bier. Wir haben die letzten Jahre bei der Brauviviale zum Beispiel schon gesehen. Habt ihr auch was im Bereich Kombucha gemacht? Wir haben letztes Jahr eine ganz tolle Hopfenlimon, Hopfenwasser getrunken und so weiter. Das heißt, der Fokus geht bei euch auch ein bisschen weg davon. Wir sind ein Hopfenhändler ausschließlich für Brauereien, die Bier machen, sondern es geht tatsächlich so ein bisschen dahin, dass ihr sagt so, ja, also wir haben da ein Produkt und das wollen wir generell für Getränke zur Verfügung stellen.
Richtig, ja. Wir müssen einfach erstmal konstatieren, der weltweite Bierausstoß ist stagnierend bzw. sogar rückläufig. In Deutschland kennen wir das Phänomen seit vielen Jahren. Mittlerweile gibt es auch viele frühere Wachstumsmärkte, die nicht mehr wachsen. Unsere Kundschaft verändert sich von reinen Brauereien zu Getränkeherstellern und damit wir da relevant bleiben, wollen wir sowohl unsere Hopfenprodukte in neue Getränkekonzepte einbringen, als auch überlegen, mit welchen anderen natürlichen Rohstoffen können wir interessante Angebote für unsere Kunden schaffen.
Da können wir uns natürlich drauf schon freuen. Wir waren jetzt ja auch schon mal hier bei euch in der Hallertau. Wir waren schon mal in Tettnang. Wir haben aber vorhin auf der Übersichtskarte gesehen. Ihr seid auch in Großbritannien. Wir waren letztes Jahr, mein Papa und ich waren zusammen im Yakima Valley, haben euren Kollegen Roy besucht. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe gesehen, ihr seid auch in Australien vertreten. Wann dann hier die Hopfentage? Wann sind die Hopfentage Australien dran?
Da müssen wir uns mit Marc absprechen. Ja? Du weißt, südliche Halbkugel, Hemisphäre, ja. Da ist die Hopfenernte im März. Genau. Von uns aus sehr gerne. Die Einladung ist offen. Wir müssen bloß einen Zeitpunkt finden und dann natürlich auch, sagen wir mal, mindestens eine Woche veranschlagen dafür.
Bist du dann tatsächlich auch vor Ort in Australien? Also fliegst du dann auch runter oder kannst du das von hier managen?
Ich war leider schon lange nicht mehr da. Ich hatte eine Reise 2020 geplant, die ist aus bekannten Gründen ins Wasser gefallen. Es steht auf meiner Liste, unsere australische Firma mal wieder zu besuchen, denn wir haben da immens investiert, eine neue Farm gebaut seitdem und auch ein neues Verarbeitungswerk. Und es wäre höchste Zeit, dass ich mir das mal wieder vor Ort anschaue, aber wir haben ein sehr gutes Management vor Ort, das sich um die Sachen dort kümmert.
Zum Abschluss noch, kannst du ein bisschen was einschätzen? Deutschland, wie wichtig ist der Hopfenstandort Deutschland weltweit gesehen? Also Deutschland und die USA, ja, die großen Big Player. Die USA primär im Bereich Flavor Hops, Aroma Hopfen, also Citra, Mosaic, Cascade, was man so aus diesen hopfigen IPAs und so weiter kennt. Deutschland relativ klassisch mit zum Beispiel Hercules, Magnum unterwegs, was den Bereich jetzt Bitterhopfen für ein klassisches Pilz zum Beispiel angeht. Wie ist es prozentual auf dem Hopfenmarkt? Sind das die beiden Big Player und wie ist das? Ich habe irgendwann mal gehört gehabt, dass die Deutschen vielleicht sogar die Position 1 zurückerobern können. Wie ist da der aktuelle Status?
Ja, das ist richtig. Deutschland ist wieder der größte, nach Fläche gerechnet, größte Hopfenanbauer der Welt. Die Amerikaner haben jetzt kürzlich stark reduziert die Anbaufläche, weil Überschüsse produziert wurden. Aber um dir eine Größenordnung zu nennen, weltweit gibt es dieses Jahr 56.000 Hektar Hopfen. Davon werden in Deutschland und USA jeweils rund 20.000 Hektar angebaut. Also von den beiden Ländern hängt eigentlich die weltweite Hopfenversorgung ab und einer der ganz großen Keyplayer hier, die Hallertau.
Kriegst du dann auch schon mal, allerletzte Frage, kriegst du auch schon mal eine Besorgnis, irgendeine E-Mail von so einem CEO, einer der ganz, 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 ganz großen Big Player, die irgendwie, ich habe gehört, die Hopfenernte bei euch ist dieses Jahr nicht so gut, nimm mir mal gerade die Sorge. Also gibt es sowas auch schon mal, dass irgendwie so eine E-Mail kommt, sagt so, pass auf Thomas, sag mir mal kurz Bescheid, muss ich mir Sorgen machen, ja oder nein? So wie 2022 zum Beispiel die Hopfenernte ausgefallen ist?
Wir informieren unsere Kundschaft eigentlich proaktiv und warten nicht, bis die sich bei uns melden. Wir bringen ab Mai immer regelmäßig ein sogenanntes Hop-Update raus, wo wir über den Zustand der Ernte berichten und dann eigentlich rechtzeitig mit den Kunden in Gespräche eintreten und sagen, wir müssen hier handeln, bevor es zu spät ist.
Thomas, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Also, wie schon am Anfang gesagt, ne, es gibt für mich nichts Schöneres, als hier wirklich 2 Meter links steht der Hopfen, 2 Meter rechts steht das Bier, was da draus gebraut wurde. Und ich würde sagen, du hast gesagt, normalerweise trinkst du, glaube ich, ein Feierabendbierchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Heute trinken wir 2, oder?
Mindestens. War schön, hier zu sein, Dennis. Danke dir.
So, und jetzt ist der Florian bei mir. Florian, für was bist du bei Bad Haas genau zuständig?
Das weiß ich auf jeden Fall. Ich mache Einkauf, das heißt, in erster Linie habe ich so knapp 100 Hopfenpflanzer, mit denen ich zusammenarbeite. Das ganze Jahr über, das heißt vom Frühjahr weg, wenn der Hopfen zu wachsen anfängt, dann sind wir draußen auf den Betrieben bis nach der Ernte und schauen wir dann, dass wir auch was kaufen können und dass wir was kriegen und dass die Qualität passt. Und ja, genau, im Winter ist dann ein bisschen ruhiger und im Sommer sind wir wieder dort.
Wir haben gerade schon von Thomas gehört, das Hopfenjahr an sich ist gut, ein gutes Hopfenjahr. Und er hat gesagt, weil ich ihn gefragt habe, ich sage, pass auf, was ist dir lieber, ein schlechtes Jahr, weil aus den und den Gründen, oder ein gutes Jahr aus den und den Gründen? Was ist für dich angenehmer, auch wenn du bei den Hopfenbauern bist? Ein gutes Jahr wahrscheinlich, ne? Aber auch dann fragt er unter den Hopf einmal, sagst du, ja, was ist denn jetzt mit meinen Preisen? Also wir haben jetzt hier ein Überangebot, also wie sieht es dann auch da aus?
Tatsächlich ist ein gutes Jahr immer besser. Ich sage zu den Hopfenpflanzen immer, Erlös ist Menge mal Preis. Und wenn die Menge null ist oder wenig, dann kann der Preis sein, wie er mag. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Preise vermutlich nicht so rosig werden. Die gibt es aber noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann gibt es mit Sicherheit eine Ernüchterung. Die dauert dann auch ein bisschen und dann ist es wieder vorbei. Aber in einem schlechten Jahr, da geht die schlechte Stimmung schon, sage ich mal, spätestens im Juli los, wenn es wieder nicht regnet, wenn es wieder heiß ist, zieht sich durch den August. Wir haben Jahre, da habe ich schon gesagt, wir brauchen eine psychologische Betreuung für die Einkäufer, weil man einfach draußen das Ganze von jedem Betrieb mitnimmt, die schlechte Situation. Und da ist ein gutes Jahr immer besser. Wenn die Hopfen gut stehen, dann ist jeder gut aufgelegt und dann ist das ganz was anderes.
Das heißt, wann geht für dich quasi die Saison los? Also wenn du so dein Arbeitsjahr in so eine Saisonphase quasi einteilen müsstest, wann geht so die Betreuung und die Gespräche mit den Hopfenbauern, wann geht das los?
Meistens so ab März, starten wir mit den Pflanzenschutznormen. Das heißt, wir teilen den Pflanzern mit, für welchen Markt sie produzieren, für welchen Kunden, für welche Region in der Welt. Und dementsprechend müssen sie dann die Pflanzenschutznormen einhalten. Das ist so das Erste, was wir machen. Das ist der Auftakt. Dann ist es im Sommer.
Lass mich kurz sagen, wir haben das vorhin von deiner Kollegin Silvana gehört, ne, die gesagt hat, also passt auf, Pflanzenschutz ist das eine, aber es gibt für die EU, es gibt für USA, es gibt für Japan. Jeder hat unterschiedliche Richtwerte. In manchen Ländern ist das Pflanzenschutzmittel erlaubt, in manchen nicht. In manchen ist es in diesem Grenzwert und sowas. Also das heißt, das kann tatsächlich sein, wenn ich jetzt Hopfenbauer bin, und du kommst jetzt zu mir und sagst, pass auf, Dennis, die letzten 3 Jahre hast du für Japan, haben wir deinen Hopfen nach Japan verkauft. Dieses Jahr verkaufen wir in den USA. Du musst aufpassen, du hast sonst immer das und das Düngemittel gegen den Erdfloh eingesetzt. Da müssen wir in diesem Jahr ein bisschen aufpassen. Also ich muss mich als Hopfenbauer immer noch mal mit dir absprechen und gucken, okay, für wen produziere ich in diesem Jahr?
Genau, die erste Abstimmung passiert im März und dann geht es natürlich weiter, dann kann es tatsächlich sein, dass der Erdfloh bei einem Pflanzer schlimmer ist als beim anderen. Dann sagt er, ich darf jetzt eigentlich nicht, weil für Japan dieses und jenes Mittel nicht zugelassen ist, brauch's aber unbedingt. Was können wir da machen? Dann schauen wir halt, dass wir irgendwas wieder jonglieren. Oder wir schauen uns die Bestände mal zusammen an, wie schlimm ist es wirklich, wo muss er was machen, wo kann er vielleicht nur zuschauen. Und das geht dann so in den Sommer rein. Als erstes ist der Erdfloh, dann kommt die Blattlaus irgendwann, am Ende die Spinnmilbe. Und dann müssen wir halt immer schauen, dass wir für jeden die passende Lösung finden bis zur Ernte. Und natürlich immer mit dem ersten Ziel, dass wir dann auch die entsprechende Qualität und Menge für unsere Kunden im Herbst verfügbar haben.
Ist es denn tatsächlich dann übergreifend? Also ist es, wenn du beim ersten Hopfenbauer hörst, du pass auf, oh, der hat hier Probleme mit dem und dem Schädling, hilft es dir dann auch, dass du sagen kannst, wenn du bei den nächsten Kunden bist, sagst du, ey, pass auf, ich habe hier schon gehört, im Süden von der Hallertau haben wir das und das Problem, achtet mal da und da drauf?
Das hilft auf jeden Fall, aber das Wesentlichste für uns ist eigentlich unsere eigene Tour. Wir fahren immer donnerstags unsere festen Standorte ab, bonitieren, schauen, was draußen los ist und stimmen uns dann Freitagvormittag ab über Beratungsempfehlungen, Probleme und so weiter. Und das ist das, was wir in erster Linie dann nach außen geben. Natürlich, wenn man dann bei einem Pflanzer was sieht, nimmt man das auch wieder mit und sagt zum anderen, pass auf, habe ich gehört oder habe ich gesehen, da oder da kann mal was sein.
Wie lange bist du in der Hopfen Landschaft unterwegs schon? Also wie lange begleitest du schon dieses Thema, diesen Beruf?
Quasi seit Geburt, seit 42 Jahren, bin auf dem Hopfenbetrieb aufgewachsen, den jetzt mein Bruder führt und habe dann zwischendurch mal studiert und anschließend dann hier bei Bad im Einkauf angefangen.
Und du hast richtig gesagt, es geht los geht's um das Thema Pflanzenschutz, dann geht es natürlich auch über das Jahr über um viele Schädlinge, was kann passieren, was kann nicht. Was sind so die aufregendsten Wochen auch? Ist das jetzt tatsächlich so die Erntezeit, wo man dann denkt so, also wir haben echt alles getan das Jahr über, dass der Hopfen keine Schädlinge hat, dass der Hopfen gut wird. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal irgendwie ein Tornado durchs Feld oder nochmal so ein Eisregen oder was weiß ich. Kann man da abends auch gut dann immer schlafen oder ist man auch schon mal, dass man abends sagt so, um Gottes Willen, also morgen müssen wir das Feld reinkriegen. Der Kunde muss wirklich hier das machen. Also schläft man manchmal auch unruhig?
Also ich eigentlich grundsätzlich nicht. Dann trinke ich lieber nur ein Bier vorher, dann kann ich gut schlafen. Aber tatsächlich ist jetzt schon natürlich die aufregendste Zeit. Wie es tatsächlich ausschaut, sieht man immer erst, wenn der Hopfen runterkommt, wenn er reinkommt. Und jetzt ist natürlich, jetzt sind die Anforderungen jeden Tag anders und jeden Tag ploppt wieder irgendwo ein Problem auf, das dann schnell gelöst werden will. Schließlich muss ja am Betrieb weitergehen beim Pflanzer, wenn der ein Problem hat mit nassen Hopfen oder mit Logistik, Platzproblem. Pflanzenschutzproblem, wenn der sagt, um Gottes Willen, der schaut katastrophal aus, was machen wir jetzt mit dem? Da ist jeden Tag eine andere Herausforderung und die macht es natürlich schon interessant und spannend.
Jetzt natürlich große Frage, was machst du Oktober, November, Dezember, Januar, Februar? Sind es einfach diese ganz ausgeweiteten Urlaubszeiten bei Bad Haas oder wie muss ich mir das vorstellen?
So stellen sich das die Hopfenpflanzer vor. Aber ganz so ist leider.
Die sagen auch, Mensch, Florian, im März sehen wir dich das erste Mal wieder. Ne? Hast du einen schönen Urlaub?
Was hast du den ganzen Winter gemacht? aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Oktober, November sind tatsächlich nur sehr viele Kunden bei uns unterwegs, also Brauereikunden zum Ausmustern. November dann zur Messe. Richtung Dezember wird es tatsächlich ruhiger. Es sei denn, wir machen Vorverträge. Das kommt auch immer mal wieder vor. dann sind wir auch da draußen im Einkauf. Und der Januar ist der ruhigste Monat, das glaube ich, darf man schon so sagen. Und dann ja, geht es so Richtung neue Saison.
Du hast jetzt gesagt, 42 Jahre machst du das gefühlt und in Wirklichkeit schon. Ist es im Blut? Also könntest du dir jemals vorstellen, noch irgendwie irgendwas anderes zu machen? Oder sagst du so, nee, also ich will auch gar nichts anderes machen. Das ist das, das macht mir Spaß, das ist eine riesen Gaudi. Und man sieht ja auch immer zum Thema Bier, wo der Hopfen natürlich dann auch dazugehört, da trifft man auch immer nette Leute. Ne? Also ist es das, wo du sagst so, ja, also ich mache Hopfen, ich mache auch weiter Hopfen?
In der Holledau sagt man, wenn der Hopfen mal gekratzt hat, den lässt er nicht mehr los. Und das trifft auf mich zu. Und von dem her kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, mal was anderes zu machen.
Perfekt, Florian. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Erfolg. Was würdest du jetzt schätzen? Wie viel Prozent der Hopfenernte sind Stand heute jetzt tatsächlich schon eingeholt?
Wir sind noch ziemlich am Anfang. Irgendwo 15%. Die letzten Betriebe starten erst. Also brauchen wir nur ein bisschen.
Aber die Chancen stehen auf jeden Fall gut auf eine gute Hopfenernte. Und das freut uns natürlich sehr. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke auch.
So, und nach 34 und 42 Jahren im Bereich Hopfen haben wir jetzt mal wirklich einen richtigen Experten hier sitzen. Das ist der Herr Kitzinger. Und Herr Kitzinger, Sie haben seit wie vielen Jahren mit Hopfen was zu tun?
Ich habe den Betrieb 1974 übernommen, habe aber vorher schon irgendwo 3 Jahre also am älteren Hof mitgearbeitet, habe damals schon die ersten Hopfenanlagen neu installiert. Also irgendwo gut 50 Jahre bin ich jetzt da mit dabei.
Und würden Sie sagen, mit 50 Jahren im Hopfenanbau, Hopfenbetrieb, hat man da alles erlebt? Hat man da alles gesehen oder gibt es auch da immer noch neue Sachen?
Es gibt immer noch Überraschung. Also der Hopfen ist jedes Jahr für irgendeine Überraschung, für irgendeine Bösartigkeit gut genug. Also man hat nie ausgelernt.
Wie sind Sie damals zum Hopfen gekommen? Also wie war es damals Anfang der 70er Jahre, dass Sie gesagt haben, jetzt machen wir einen Hopfenhof?
Nein, der Hopfen war traditionell auf unserem Betrieb. Also unser sogenannter Haushopfen, da hat mir mein Großvater nicht sagen können, wie lange das auf der Fläche Hopfen steht. Also zu der Zeit haben wir immer gesagt, bestimmt 100 Jahre, aber jetzt bin ich selber schon fast 50 Jahre dann. Und Hopfen hat bei uns Tradition auf dem Hof.
Und wenn Sie sagen, es gibt immer noch was Neues, wenn Sie zurückblicken, was waren so die verrücktesten Sachen, die Sie mit Hopfen schon mal erlebt haben? Was gab es da wohl? Also sowas, da erzähle ich jetzt noch, wenn wir in so einer Runde zusammensitzen. Also wenn mich jemand fragt, was ist das Verrückteste zum Thema Hopfen oder eine Geschichte oder was mal passiert ist, was würden Sie sagen?
Ja, in erster Linie mal die Preiskapriolen. Oh. Wenn ich sage, also der teuerste Hopfen hat das Kilo 20 Mark gekostet und der billigste hat 60 Pfennig gekostet. Also wenn man das in Relation setzt, also eigentlich unglaublich.
Und das Schöne ist ja, die Arbeit ist die gleiche. Also die Arbeit, die Sie das ganze Jahr über haben auf Ihrem Hof und Ihre Mitarbeiter, die ist ja die gleiche. Und dann am Ende der Saison zu sehen, naja, jetzt ist mal 60 Pfennig und jetzt ist mal 20 Euro oder was wert, das ist dann ja schon ein Unterschied. Kann ein böses Erwachen ja auch sein.
Ja, ich würde sogar sagen, wenn er so teuer ist, ist die Arbeit eher leichter, weil einfach die Qualitätsansprüche da total runtergeschraubt werden. Und wenn der Hopfen sehr billig ist, dann wird da noch geglaubt im Hopfenhaufen, also ob man nicht doch irgendwo ein Blättchen noch findet oder sonst irgendwas. Das ist ja das Fantastische oder das Hirnrissige an der ganzen Geschichte eigentlich.
Das heißt, wie schwer ist es, wenn jetzt zum Beispiel hier als Beispiel die Jungs und Mädels vom Bad Haas vorbeikommen, mit denen arbeiten Sie jetzt ja auch schon 50 Jahre zusammen. Und wenn die anfangen zu feilschen, sagt man dann, pass auf, unser Hopfen, ihr wisst, was ist und das ist der Preis? Oder was sagt man dann?
Ja gut, feilschen in dem Sinn gibt es nicht. Da werden halt Angebote gemacht und dann hat man halt die Möglichkeit, dass man halt, wir haben ja doch eine gewisse Größe, da man halt dann ab und zu vielleicht das eine oder andere Cent mehr fürs Kilo bekommt. Aber man kann eigentlich prinzipiell sagen, mit dem Angebot bin ich nicht einverstanden. Ich warte auf bessere Zeiten. Es gibt die Möglichkeit, wenn sich mehr von uns Berufskollegen da enthalten, dass halt dann der Preis steigt. Wenn natürlich die allerersten gleich aufspringen auf das, dann kann auch sein, dass der Preis wieder fällt. Das ist, da ist man in Gottes Hand. Also Aktienhandel, glaube ich, ist leichter wie Hopfen verkaufen.
Aber gibt es da so eine Gemeinschaft auch zwischen den Hopfenhändlern? Also haben Sie auch schon mal angerufen hier, die anderen Hopfenhändler haben gesagt, so pass auf, dieses Jahr, wir brauchen, ich weiß gar nicht, ob das kartellrechtlich überhaupt erlaubt ist oder sowas, aber gibt es, dass man schon mal sagt, so pass auf, die letzten 2 Jahre haben die uns so über den Tisch gezogen, dieses Jahr aber nicht mit uns?
Ja, das kann man so nicht sagen, weil einfach Preisabsprachen will ich nicht sagen, aber die Angebote sind fast halb synchron. Da kann einmal sein, dass da eine irgendwo 20, 30 Cent mehr bezahlt, weil er jetzt gerade für die Sorte außergewöhnlich Abnehmer hat und dass er ein bisschen in Zugzwang ist. Und der andere lehnt sich zurück, weil er sagt, ich muss erst mal Abnehmer suchen. Da wird halt rumgepokert, dass man direkt über den Tisch gezogen wird. Irgendwo ist doch der Hopfen eigentlich eine Marktfrucht. Der Staat greift eigentlich sehr, sehr wenig ein, wenn man es bei allen anderen Sachen sieht, ob es das der Milchpreis ist, wo der Staat irgendwo wieder, oder die ganzen Getreidepreise, wo halt doch immer wieder durch EU subventioniert wird, das haben wir ja beim Hopfen nicht. Der Hopfen ist ein absolutes Weltmarktprodukt, also der, wo wirklich weltweit gehandelt wird. Und da haben halt einfach irgendwelche Sorten, dass jetzt australische Sorten oder manche amerikanische Sorten irgendwo eine Sonderstellung haben, dass die dann teurer sind. Aber im Großen und Ganzen ist der Hopfen ein Weltmarktprodukt. Das mit Preisabsprachen, ich würde das denen nicht unterstellen. Sicher wird es da im Hinterzimmer ab und zu mal ein Treffen geben.
Am Stammtisch.
Sagen wir so, ja genau. In Bayern hat das natürlich, hört sich gut an, ein Stammtisch.
Jetzt wird in der neueren Zeit ja viel über Klimawandel gesprochen. Wir haben das jetzt 50 Jahre gemacht. Ist es so? Also Sie können zurückblicken. Ist es tatsächlich so? Werden die Wetterphänomene, werden die extremer? Wie hat sich das einfach entwickelt in den Jahren?
Ja, das hat sich schon sehr drastisch verändert. Wenn ich bloß jetzt an das Hopfenauenleiten denke. Also wie ich heute halt angefangen habe, habe ich gerne am 1. Mai mir die Leute ein bisschen zusammengetrommelt. Und jetzt kann passieren, dass wir am 1. Mai, ich will nicht sagen fertig sein, aber schon irgendwo die Hälfte von unserer Fläche schon bearbeitet haben. Also, da sieht man schon, dass einfach die Wachstumsperioden, dass die früher beginnen und länger dauern. Also wir haben jetzt mittlerweile schon, glaube ich, statistisch bewiesen, dass wir schon irgendwo 20, 21 Tage mehr Wachstumstage, also haben. Also dass sie die Wachstumsperiode total verlängert hat. Und was man auch merkt, dass die Sommer trockener werden oder wo man heuer gesehen hat, dass einmal so ein Niederschlagsgebiet oder so eine Niederschlagszone entwickelt, da wir wochenlang Regen haben und dann haben wir gesehen, wie schnell das umschaltet und dann haben wir wochenlang eine Trockenheit. Und das wird immer undurchsichtiger. Wir haben das Glück, dass wir auf unserem Hof große Teile bewässern können und heuer haben wir es jetzt nicht gebraucht, aber wir haben jetzt viele Jahre schon, wo wir sehr, sehr froh waren, dass wir unsere Bestände bewässern haben können. Und so wie jetzt 22 waren Riesenunterschiede. Wir haben ein paar Flächen, die kann man nicht bewässern. Da waren Riesenunterschiede, erst einmal von den Inhaltsstoffen schon und auch von den Erträgen. Und das wird sich wahrscheinlich so fortsetzen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir wahrscheinlich in 10, 15 Jahren noch ganz andere Probleme haben. Was auch spürbar ist, dass uns die Stürme, also dass der Wind, dass es immer stärker wird. Also dass man halt, ja, wie man sagt, in Deutschland habe ich gestern gesehen, dass wir jetzt mittlerweile 34 Tornados gehabt haben. Also das war natürlich fatal, wenn ich die Haller Tower zu einer Tornado reingehen würde. Also unsere Gerüstanlagen werden der Sache mit Sicherheit nicht standhalten. Selbst wenn wir jetzt mittlerweile Betonanlagen haben, also mit Betonmasten, aber die werden der Sache mit Sicherheit nicht standhalten. Unser Hügelland schützt uns schon, weil die typische Haller Tower ist ja das tertiäre Hügelland, wo sich da die Stürme und die Sachen ein bisschen fernhält. Aber wenn da so eine Großwetterlage entsteht, hätten wir keine Chance. Das war tödlich für uns.
Das heißt, was ist denn die Alternative? Also wird sich so dieses Hopfenanbaugebiet irgendwie Richtung Norden dann verschieben? Weil ich habe zum Beispiel auch beim Wein gehört, auch die Weinlese hat sich in den letzten Jahren einfach auch nach vorne verzogen. Weil Sie haben gesagt, die Anbauphase beim Hopfen, die ist einfach mittlerweile länger geworden. Beim Wein zieht sich oft die Ernte einfach nach vorne. Also ist es dann auch die letzte Möglichkeit, dass man irgendwann sagt so, oh, die Hallertau ist einfach, was ja undenkbar ist, nicht mehr hopfenanbaufreundlich. Wir müssen uns irgendwie Richtung Norden orientieren für den Hopfenanbau? Ja,
das ist ja schon passiert, weil eigentlich der Landkreis Freising oder Pfaffenhofen oder sowas, das wo eigentlich früher die größten Hopfenlandkreise waren, die nehmen ja ständig ab. Der Hopfen ist von Süd nach Norden gewandert, also praktisch von Oberbayern eigentlich Richtung Niederbayern. Ja, ganz kann man es nicht sagen, weil das Jura ist eigentlich Oberbayern. Also und die haben die letzten Jahre, durch das, dass sie halt ebene Flächen haben, die Anbauflächen gewaltig ausgeweitet. Die haben halt da gescheite Vorteile. Aber die haben natürlich auch jetzt mit den Stürmen, mit dem Wind, heuer haben wieder, da eine große Anlage ist dem Sturm zum Opfer gefallen. die haben natürlich da angreifbarer, einfach ebene Flächen einfach für den Wind eine andere Angriffsfläche bilden. Aber trotzdem ist der Hopfen eigentlich von Süden nach Norden gewandert, schon jetzt die ganzen Jahre. Und ich bin mir sicher, dass sich der Trend auch fortsetzen wird.
Wir haben im Norden schon viele Windräder, wir haben aber auch noch Platz für Hopfen tatsächlich. Also sagen Sie Bescheid, ich besorge Ihnen ein paar Flächen in Norddeutschland, da können wir ein bisschen was anbauen. Und rückblickend auf die 50 Jahre, letzte Frage, haben Sie einen Lieblingshopfen, wo Sie sagen, also in den 50 Jahren, der hat mich am wenigsten enttäuscht, der auch in schlechten Ernten war der immer für mich da, gibt so, wenn Sie einen Hopfen sich aussuchen müssten, welcher wäre das?
Ja, wir haben jetzt schon von den neuen Sorten, also der Mandarin Bavaria wäre eigentlich meine Sorte. Es ist mir eigentlich unerklärlich, dass es noch so wenige Liebhaber gibt dafür. Er hat ein ausgezeichnetes Aroma. Also ich bin jetzt kein Brauer nicht, ich bin auch kein Fachmann nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Sorte in so einem Hungerjahr, wie wir es 22 gehabt haben, irgendwo zwischen 8,5 und 9% Alpha hat und eine Perle oder Tradition hat vielleicht ein Drittel von dem Alpha und hat auch schlechte Erträge geliefert und auch die optische Qualität war eigentlich zum Fürchten. Und trotzdem hat der eigentlich in der Brauwelt noch so wenig Anklang gefunden. Aber ich sage, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Sorte irgendwann in der Versenkung verschwindet. Ich sage, die haben irgendwann eine Renaissance, dass die wiederkommt.
Und es war natürlich nicht abgesprochen, aber der Mandarina Bavaria natürlich im Störtebeker Kellerbier, World Beer Cup Gold, bestes Kellerbier der Welt 2010, da ist er natürlich drin, als hätten wir es gewusst. Also, vielen, vielen Dank dafür. Toi, 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 wir haben vorhin gehört, 15% der Ernte sind aktuell eingeholt, aber das war ein gutes Jahr und wenn jetzt nicht noch ein Tornado kommt, dann kriegen wir auch, glaube ich, die anderen 85% noch gut ins Lager, oder?
Gute Hoffnung, ja.
Vielen, vielen Dank, viel, viel Erfolg und ganz, ganz vielen Dank für die tollen Einblicke.
Dankeschön.